Als Bibeltext für die Predigt ist uns heute Matthäus 15, Vers 21 bis 28 gegeben. Der Glaube der kanaanäischen Frau. Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kanaanäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig: Hab Mitleid mit mir, o Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Da sagte er zu der Frau: Ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen, und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief jedoch hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder: Herr, hilf mir doch. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte Jesus. Du hast recht, Herr, antwortete sie. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Mit dem Bibeltext, da ist ein historisches Zeitdokument überliefert von einer Zeit, die anders war wie unsere Zeit. Und zwar ist es ja so, dass Jesus zunächst mal bis zur Auferstehung und zur Himmelfahrt an die Juden, sich an die Juden gewandt hat und zu den Juden gesendet war. Und zwar ausschließlich. Wenn wir die Jünger anschauen, das waren alles Juden. Und in dieser Zeit, da war es eigentlich noch nicht dran, dass Jesus sich um die anderen Menschen kümmert. Ist für uns eigenartig, aber das war Gottes Heilsplan, dass er bis zur Auferstehung sich nur um die Juden kümmert und die sammelt und dann danach an alle Völker, also an die Juden und an uns hier. Der Paulus sagt oft Juden und Griechen. Wir müssen uns in dem Fall mal mit den Griechen identifizieren. Das fällt uns heute vielleicht schwer, aber wir sind da damit gemeint. Gottes eigentliches Volk Israel und dann aber alle Völker. Der Paulus nennt die dann die Griechen und schließt alle, auch uns, mit ein. Also wie gesagt, ein Dokument aus der Zeit, das heute eigentlich nicht mehr gilt. Warum hat es dann der Matthäus überliefert, diese eigenartige Geschichte? Vor allem kommt ja Jesus selber relativ schlecht weg. Er wirkt unfreundlich und barsch der Frau gegenüber. Und auch die Jünger, die bekommen irgendwie in der Schilderung ihr Fett ab. Sie werden ja so geschildert, dass sie nicht sagen, wir haben Mitleid mit der Frau, sondern Jesus, jetzt heil halt die Tochter von der Frau, damit wir unsere Ruhe haben. Das ist ja auch nicht die feine englische Art. Also irgendwie komisch, dass der Matthäus gedacht hat, die Geschichte ist so wichtig, dass ich sie mit aufschreibe in meinem Evangelium. Ich denke, dass man die Geschichte nicht nur historisch sehen kann, also was hat sie früher bedeutet und was bedeutet sie heute nicht mehr, sondern man kann auch überlegen, was wird an dieser Frau und an dem Glauben der Frau für uns heute geschildert und erläutert. Und deswegen hat der Matthäus das wohl aufgeschrieben, weil man von der Frau sehr viel lernen kann als Christ. Das Erste, der Glaube an Jesus ist für alle da. Ich möchte kurz erklären, was das war, eine kanaanäische Frau. Wir kennen die Kanaanäer vielleicht eher unter dem anderen Namen, so haben es die Römer genannt, das sind die Phönizier. Von denen hat man wahrscheinlich einige schon mal was gehört, das war ein Seefahrervolk. Vermutlich sind die mal aus Rom, Griechenland dahin ausgewandert und haben dann dort große Städte gebaut. Es war ein fortschrittliches Volk und sie hatten unterschiedliche Götter. Sie haben teilweise an die griechischen Götter geglaubt, auch an Götter, die es dort so gab. Und es gab damals auch viele, die haben das alles nimmer geglaubt. Die haben gesagt, ach, das sind doch Märchen von früher. Das waren dann welche, die Gebildeten, die haben sich mit der Philosophie beschäftigt, mit Platon, haben gesagt, das gibt uns einen Sinn im Leben. Und solche Leute also, die hatten ja eigentlich keine Disposition oder die waren nicht darauf angelegt, dass sie plötzlich da an so einen Mann aus Israel glauben, oder dass das Alte Testament für sie wichtig wäre. Hinzu kommt, dass es eine Frau war, können wir uns heute auch nicht mehr vorstellen. Frauen hatten damals mit der öffentlichen Religionsausübung ja nichts zu tun. Und genau diese Person, eine Frau und eine, die einen ganz anderen religiösen Hintergrund hat, die kommt jetzt zu Jesus. Der Glaube an Jesus ist für alle da. Ich denke, dass das heute ganz wichtig ist, dass wir uns das klar machen. Es gibt vielleicht heute andersrum die Tendenz, dass man sagt, der Glaube oder Gott ist eher was für die Frauen. Das ist in unserer Gemeinde zum Glück etwas besser. Aber insgesamt ist es wahrscheinlich so, dass sich in christlichen Gemeinden mehr Frauen wie Männer einbringen. Und dann sagt vielleicht so mancher, das ist was für die Frauen hier mit der Kirche. Das ist falsch, zu sagen, es hinge oder hängt am Geschlecht. Es hängt auch nicht am Alter. Nicht die Alten oder die Jungen haben da mehr Voraussetzungen dafür. Und es hängt auch nicht davon ab, wo wir herkommen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn heute die politischen Diskussionen laufen mit den Flüchtlingen, dann geht man davon aus, das sind jetzt alle Moslems und die haben mit uns nichts zu tun. Der Glaube an Jesus ist für alle Menschen da. Und es ist nicht so etwas wie eine Rasse oder ein Geschlecht, was wir von der Schöpfung her mitbekommen hätten, sondern es ist eine persönliche Überzeugung und die persönliche Begeisterung von Jesus oder an Jesus, Gottes Sohn. Ich glaube, dass man das von dieser Geschichte lernen kann und lernen soll. Der Glaube an Jesus ist für alle da. Es gibt ja auch dieses etwas flapsige Bemerkung, wenn jemand zufällig in einer Garage geboren ist, ist er kein Auto. Das kann man jetzt ein bisschen albern finden, aber genau das ist es. Es ist nicht so, dass ich irgendwie halt Christ bin oder nicht, sondern es geht darum, dass ich sage, Jesus ist mein persönlicher Herr. Ich bin überzeugt von ihm und möchte mit ihm leben. Also das Erste, der Glaube an Jesus ist für alle da. Und dann das Zweite, der Glaube an Jesus ist keine Allerweltsweisheit. Jesus, der lobt die Frau und sagt, du hast einen großen Glauben. Was meint er eigentlich damit? Die Frau, die beschreibt Jesus, als es sich an ihn wendet, auf eine Art und Weise, wie es die Jünger damals noch nicht kapiert haben. Sie sagt zu Jesus zum Beispiel, du bist der Herr. Das ist die typische Ausdrucksweise für Christen, dass wir sagen, du Jesus bist der Herr. Und als Herr wird im Alten Testament Gott bezeichnet. Griechisch Kyrios haben manche vielleicht gehört oder der Name Gottes Jahwe. Und die Frau hat also erkannt, wenn ich mich auf ihn einlasse, dann komme ich in eine Beziehung mit Gott, der die Welt geschaffen hat. Das ist nicht nur ein schlauer Wanderprediger oder ein Politiker, sondern das ist einer, der mich in die Beziehung mit Gott hineinnimmt, Jesus, Gottes Sohn. Also das ist das Erste. Sie sagt, du bist mein Herr. Und dann nennt die Frau Jesus Sohn Davids. Und damit bringt sie zum Ausdruck, dass die ganzen Verheißungen im Alten Testament, die für Jesus ausgesprochen worden sind, in ihm auch erfüllt werden. Sie sagt also, das, was im Alten Testament alles erklärt und angedeutet wird, erfüllt sich in Jesus. Und damit, auch damit ist sie weiter wie die Jünger. Und dann das Dritte noch, sie hat ein ganz tiefes Zutrauen zu Jesus. Sie erwartet von ihm was. Das ist wichtig für unseren Glauben, dass wir nicht sagen, wir vermuten das irgendwie, sondern wir erwarten was von dir, Jesus, dass sich unser Leben ändert. Sie erkennt, Jesus ist Gottes Sohn. Sie sagt, die biblischen Verheißungen erfüllen sich in dir und ich erwarte was von dir. Und aus diesem Grund nennt Jesus den Glauben von der Frau groß. Das macht einen großen Glauben aus, wenn man Jesus erkennt als Gottes Sohn und wenn man ihm was zutraut. Ein anderes Verständnis von Glauben, das falsch ist aus der Sicht Jesu, wäre das Verständnis vom Elefanten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass Gott ist wie ein Elefant und jeder hat die Augen verbunden als Mensch und versucht so an einem Ende so ein bisschen sich zu überlegen, wie Gott eigentlich ist. Der eine, der verwischt dann den Fuß und sagt, Gott ist wie eine große Steinsäule und einer kriegt den Rüssel, sagt, das ist glitschig. Und einer kriegt hinten den Schwanz und sagt, das ist wie ein Pinsel. So stellen sich manche ja Gott und den Glauben vor. Wir ahnen was und wir haben so eine Herangehensweise, jede Religion anders. Und dann sagen wir mal, was wir so ahnen und fühlen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir in der Beziehung mit Jesus leben und dass uns in ihm der lebendige Gott begegnet. Dann ist der Glaube groß, dann ist es ein echter Glaube, wenn diese Beziehung eingegangen wird. Also das nach dem Ersten, der Glaube ist für alle da, der Glaube ist keine Allerweltsweisheit, sondern eine Beziehung. Und dann Das dritte noch, der Glaube hat konkrete Auswirkungen. Ich denke, das ist in der Geschichte ja toll, dass die Frau nicht da stehen bleibt, dass sie sagt, ich lebe jetzt mit Jesus, sondern dass sie auch sagt, was sie auf dem Herzen hat. Wir können das heute nicht mehr genau sagen, was darunter zu verstehen ist. Meine Tochter hat einen bösen Geist. Vielleicht war das irgendeine schwere psychische Erkrankung, die so beschrieben worden ist. Wir wissen nicht, was das Problem war, aber die Mutter hat es enorm belastet. Das war ihre Sorge. Und sie hat daheim eine Tochter gehabt, die hat keine Perspektive gehabt, nur Probleme gemacht. Und genau das will sie von Jesus. Und das ist dann auch der Inhalt ihres Gebets. Sie blubbert nicht irgendwie rum und betet für irgendwas, sondern sie sagt, das, was ihr am wichtigsten ist, Jesus, da sollst du mir helfen und da erwarte ich was von dir. Und dann diese spannende Sache, dass Jesus sie immer wieder abweist. Und vielleicht ist das auch das Gefühl, das manche haben, wenn sie oder wenn ihr und sie an ihr Gebetsleben denken. Dass wir manchmal denken, wir legen doch unsere Anliegen vor Gott ab und wir bitten ihn, dass er antwortet. Und es kommt uns so vor wie in dieser Geschichte, dass es ihn gar nicht interessiert. Jesus, der einmal schweigt und der einmal diese fast unverschämte Formulierung von den Hunden wählt. Aber könnte das nicht sein, dass das genau auch die Glaubenserfahrung von uns Christen heute ist, zumindest manchmal, dass wir Gott um was bitten und dass die Antwort so unendlich lange ausbleibt? Trotzdem ist das eine Hoffnungsgeschichte, weil der Glaube der Frau groß ist und sie immer wieder zu Jesus sagt, was sie will. Ich möchte, dass meine Tochter gesund wird. Und das ist, denke ich, der Punkt, den wir hier lernen sollen, dass wir im Gebet da dabei bleiben und Jesus in den Ohren liegen und uns nicht abwenden, wenn er nicht sofort antwortet. Und nochmal, genau das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Matthäus diese Geschichte mit überliefert hat. Es ist übrigens so, dass Gott auch die Gebete von Leuten, die nicht glauben, beantwortet. Das gibt es immer wieder. Aber hier ist es so, wenn wir in der Beziehung mit Jesus leben, dann können wir ihm in den Ohren liegen, so wie wir das bei Freunden tun oder bei unseren Eltern oder beim Ehepartner, dass wir sagen, das wollen wir jetzt, aber das brauchen wir, bitte. Und da ist hier die Ermutigung dazu, Jesus in den Ohren zu liegen. Ich fasse es nochmal zusammen, die drei Punkte, die wir hier lernen können von Matthäus. Erstens, der Glaube, der ist für alle Menschen da. Egal welche Herkunft, welche Religion, der Jesus-Glaube ist für alle da. Dann, der Glaube ist keine Allerweltsweisheit, sondern eine Vertrauensäußerung, Vertrauen zu Jesus. Und das Dritte, der Glaube hat konkrete Auswirkungen. Wir dürfen Jesus in den Ohren legen. Amen.